Wissen habe ich ja gedacht, ach, hätte ich mal das Thema mitgetauscht. Das Thema selber einander Liebe ertragen, das finde ich ja ganz nett. Aber was dann vom Bibeltext kommt, da geht gleich los mit hört auf zu lügen. Da habe ich gedacht, Mensch, hätte ich doch mal das Thema mitgetauscht. Aber jetzt ist es so und ich stelle mich diesem Text und lese ihn zunächst einfach mal vor. Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger und harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn wir alle diese Anweisung befolgen würden und das, was ja negativ wäre, einfach positiv erfüllen, dann wäre das Thema einander in Liebe ertragen eigentlich überflüssig. Richtig überflüssig. Wenn wir also alle ehrlich wären, ich formuliere jetzt alles mal positiv, was wir nicht tun sollen, formuliere ich es positiv. Wenn wir also alle ehrlich wären, sanft, fleißig, freigebig, großzügig und wohlwollend, wenn wir ermutigend reden, den Heiligen Geist begeistern, freundlich, mitfühlend und nicht zuletzt absolut vergebungsbereit sind, ja, dann brauchen wir das Thema gar nicht. Wobei, vergeben bräuchte man dann auch nichts mehr. Was gäbe es dann noch zu vergeben? Vielleicht wäre das Einzige, was dann schwer zu ertragen ist, so viel Liebe und so viel Harmonie. Naja, aber so ist es ja nicht. Wir erfüllen das ja alles nicht so. Und trotzdem weiß ich nicht, ob uns das gefällt. So einen Text so anzufangen, hört auf zu lügen. Stellt euch vor, jetzt stehe ich ja sogar vorne, steht Anja vorne und sagt die Gemeinde, nein, hört endlich auf zu lügen. Das ist so eine Unterstellung. Lassen wir uns das gern sagen? Das ist unverschämt, würde ich mal sagen, oder? Ein harter Satz. Als ich darüber nachdachte, musste ich an eine Gemeinde denken, nicht diese, ich war von mehreren Gemeinden von weg. Und da war ich zum ersten Mal auf einer Station zum Bibelgespräch und saß an so einem langen Tisch an der Stirnseite und gleich rechts und links sozusagen von mir saß hier ein Mann, da eine Frau, älteren Datums. Und an irgendeinem Punkt hatte ich eine Frage gestellt, ich weiß nicht mehr, entspannt sich ein Gespräch und ganz schnell ging das Ping-Pong-mäßig zwischen den zwei hin und her. Da schaukelte es richtig hoch. Sagt er was, hat sie widersprochen, hat er widersprochen, das wurde immer, ich guckte da hin und her, dachte, was ist denn hier los? Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die verwandt miteinander waren, also sein Sohn hat ihre Tochter geheiratet. Ob es daran lag, ich weiß es nicht, jedenfalls ging das immer hin und her. Ich guckte mir das eine Weile an und dann habe ich so gelächelt und habe gesungen, streitet euch nicht. Plötzlich war Stille und dann sagt die, wir streiten uns doch gar nicht. Da war erst mal die Kuh vom Eis, aber ich habe so gedacht, da hat sich ein Klima eingeschliffen, wo die richtig böse miteinander wären, sich angiften und die merken das gar nicht. Für die ist das so normal, dass denen das überhaupt nicht mehr auffällt, dass wenn, wie ich, jetzt einer von draußen reinkommt, dass ich denke, was ist denn hier los? Für die war das vollkommen normal. Und vielleicht macht Paulus das ja auch so. Der sagt ganz drastisch hier was hinein und die Leute dort merken das gar nicht mehr. Das hat sich so, da haben sich Dinge eingeschliffen, ein Klima entwickelt und ist normal geworden. Die Begründung, die der Epheserbrief hier liefert, ist, weil wir alle zusammengehören. Ich habe den Text, das ist ja Neue Leben-Übersetzung, habe ich nochmal im Internet gefunden. Und da steht allerdings nicht, weil wir alle zusammengehören, da steht, weil wir aufeinander angewiesen sind. Ich weiß es nicht, warum es da zwei Varianten gibt, aber ich fand es interessant, diese beiden Varianten. Ja? Weil wir alle zusammengehören und eigentlich noch stärker, weil wir aufeinander angewiesen sind. Ursprünglich, zum Beispiel beim alten Luther kann man das so lesen, steht dort, weil wir untereinander Glieder sind, Körperteile. Und da wird beides deutlich. Die gehören zusammen. Wenn man uns auseinandernimmt, ist es nicht so schön. Wir gehören zusammen. Aber man ist auch aufeinander angewiesen. Es kann, so wie jetzt beim 1. Korintherbrief, Kapitel 12, es kann nicht das eine Körperteil zum anderen sagen, du, pass auf, dich brauche ich nicht. Auf dich kann ich verzichten. Deine Funktion übernehme ich gleich mit. Es gibt ein paar wenige Organe, die können das, Funktionen mit übernehmen, aber das ist die Ausnahme. Normalerweise geht das nicht, ist alles aufeinander angewiesen. Und manchmal wird es sehr komisch oder unschön, wenn ein Körperteil versucht, Funktionen des anderen mit zu übernehmen. Zum Beispiel, wenn die Nase läuft oder die Füße riechen. Also jedes Körperteil muss sich auf seine eigene Funktion beschränken und auf die anderen auch verlassen können. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit. Weil wir aufeinander angewiesen sind. Lügen machen die Zusammengehörigkeit kaputt. Das Angewiesensein bleibt. Aber gerade deswegen ist Lüge so zerstörerisch. Vergiftet jede Beziehung. Weil nämlich Vertrauen zerstört wird. Lüge macht Vertrauen kaputt. Und wo Vertrauen kaputt gegangen ist, ist es mit der Zusammengehörigkeit schwierig. Das kann ich meinen eigenen Körper beobachten. Wenn ich meinen Augen nicht mehr trauen kann und vielleicht noch dazu meinen Ohren auch nicht, nach dem Motto, gut sehen kann ich schlecht, aber schlecht hören kann ich gut, dann ist es lebensgefährlich an jeder Ampelkreuzung. Und ich glaube, Lüge beginnt nicht erst, wenn jemand bewusst und zum eigenen Vorteil die Unwahrheit sagt, sondern Lüge beginnt schon, wenn wir einander was vormachen oder vielleicht auch was vorenthalten. Wahrheit, das griechische Wort, was im Neuen Testament durchgängig für Wahrheit steht, Aletheia, heißt eigentlich wörtlich übersetzt nicht verborgen sein. Damit wird schon mal deutlich, dass Wahrheit im biblischen Verständnis nicht ist, wer hat Recht, sondern wer ist ehrlich, wer ist aufrichtig. Also nicht verborgen sein, ich bin authentisch. Das, was ich sage, das meine ich auch und habe nicht noch was in der Hinterhand. Aber das sage ich nicht, sondern ich bin authentisch, bin berechenbar. Das ist eigentlich Wahrheit, Ehrlichkeit. Und es gibt eben auch eine Unehrlichkeit, die den anderen zum Beispiel nicht verletzen will, die um des lieben Friedens willen schweigt, wo doch eigentlich etwas zu sagen wäre. Oder nicht nur etwas, sondern die Wahrheit zu sagen wäre. Und wo es geradezu lieblos wäre, zu schweigen. Und es gibt auch Lüge in Form von einer Unehrlichkeit, nämlich einander etwas vorzumachen. Dann haben wir so ein Sonntagsgesicht, das wir aufsetzen. Die fromme Fassade, die wir wahren und auch gern zeigen, aber da kann keiner dahinter schauen. Da wird dann eine Zusammengehörigkeit gespielt, die gar nicht mehr vom Leben abgedeckt ist. Und all sowas, auch diese kleinen Formen von Lügen, die wir vielleicht gar nicht als Lüge sehen und sehen wollen, das vergiftet Einheit. Es entzweit und es zerstört Vertrauen. Oder lässt es gar nicht erst wachsen. Das nächste, was Herr Paulus schreibt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Auffällig, nicht der Zorn wird dir angeprangert, sondern das Sündigen im Zorn. Das ist ein Unterschied. Ich finde das wichtig, diesen Unterschied deutlich herauszustellen. Zorn kann natürlich ein guter Nährboden sein für das, für Böses, was dann entstehen kann. Aber Zorn ist an sich keine Sünde. Es ist ein Gefühl. Und alle Gefühle sind nicht gut oder böse, sind wertneutral. Was wir aus dem Gefühl heraus tun, da kann man dann sagen, das ist gut oder nicht gut. Ist böse oder Sünde oder ist eben je nachdem. Aber Gefühle an sich sind wertneutral und Zorn ist keine Sünde. Und sich Gefühle inklusive Zorn zu verbieten, das ist im Grunde selbstzerstörerisch. Und ich behaupte einfach mal, das verhindert auch keine Sünde, es verlagert sie nur. Wenn ich Zorn empfinde, aber das darf man ja in der Gemeinde nicht haben, da muss man immer lieb sein, dann lächle ich vielleicht, sage freundlich guten Tag und in meinem Inneren könnte ich würgen, aber ich tue es ja nicht, bin ja ganz freundlich. Dann wächst daraus mit Sicherheit auf Dauer Bitterkeit oder andere üble Gewächse. Oder Verurteilung, ja, dass ich im Grunde verurteile ich diesen Menschen, aber ich sage es ihm natürlich nicht. Und da wird Sünde draus. Also insofern ist unterdrückter Zorn vielleicht auch eine Form von Unehrlichkeit, von Lüge, verhindert, dass ich die Wahrheit sage. In Sachen Zorn, allerdings nicht nur dort, würde ich mal sagen, der Ton macht die Musik. Gibt es eine gute Empfehlung zur Deeskalation? Ich kann Ich-Botschaften senden. Das ist immer hilfreich. Aber wenn ich es im Zorn schaffe, das muss man üben, sonst klappt es nicht, Ich-Botschaften zu senden, dann kann das wirklich helfen. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, du, und dann kommt irgendein Tier oder so, und dann platze ich irgendwas raus, oder ob ich sage, ich bin richtig wütend, wenn mir sowas gesagt wird. Wenn ich mir sowas gefallen lassen muss, wäre ich richtig wütend. Es ist eine Ich-Botschaft und ist ehrlich. Und keine Sünde. Kain und Abel ist mir dazu eingefallen. Kain ist zornig auf seinen Bruder Abel, fühlt sich nämlich benachteiligt. Und Gott spricht ihn in seinem Zorn an und sagt, was bist du so grimmig, Kain? Warum ist dein Gesicht heruntergefallen? Aus dem Hebräischen mal wörtlich übersetzt. Und dann sagt Gott weiter, die Sünde lauert vor der Tür und hat Verlangen nach dir. Aber dann ist nicht zu Ende. Dann kommt, du aber herrsche über sie. Und ich finde es sehr schön als ein Bild auch, da ist eine Tür. Und diese Tür ist eine Grenze. Und noch bin ich hinter der Tür. Gott spricht mich an. Ja, du bist zornig. Stell fest, hast Wut. Okay. Warum? Können wir darüber sprechen. Aber da lauert was vor der Tür, aber es ist vor der Tür. Und da gibt es sozusagen eine Spanne bis zur Tür. Da kannst du noch entscheiden, was passiert, wenn du rausgehst, wenn du die Tür aufmachst. Wenn du dein Inneres nach außen kehrst, die Tür aufmachst, dann läuft ab, was du im Inneren beschlossen hast. Aber noch kannst du entscheiden. Manchmal ist es vielleicht ein Bruchteil von Sekunden im Kopf, vom Empfinden bis zum Handeln. Aber diese Zeit zu üben, zu verlängern, diese Tür wahrzunehmen und bewusst zu öffnen und nicht einfach aufzutreten, das wäre Zorn ohne Sünde, wenn das gelingt. Dass ich nicht aus dem Affekt heraus handle, sondern überlegt. Man kann auch überlegt zornig sein. Er fährt fort, der Apostel, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Also ungebremster Zorn hat das Zeug, teuflisch zu werden. Diabolos, das griechische Wort für Teufel, ist der Durcheinanderwerfer, der Zerstörer, der alles kaputt machen will. Wer seinen Zorn freien Lauf lässt, lese ich in diesem kleinen Verslein, wer seinen Zorn freien Lauf lässt, ist alles andere als frei. Auch wenn das erstmal vielleicht ein befreiendes Gefühl sein mag, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Nach diesem Wort hier steht er unter einer fremden und zwar bösen Macht. Er wird geknechtet. Nicht zuletzt von den eigenen Gefühlen. Noch nicht genug Ermahnungen. Es geht weiter. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Diebstahl in der Gemeinde? Also ich weiß nicht, wie es hier, bin ich noch nicht so lange. Es gibt Gemeinden, da wird regelmäßig hinten, wenn man nicht aufpasst, ist dann das Portemonnaie aus der Jackentasche raus. Ich weiß nicht, wie sie jetzt hier ihre Jacke aufgehangen haben. Ich habe es aber im Blick. Aber das passiert ja, dass also Fremde reinkommen und nutzen die und machen die Garderobe mal, checken da mal ab, was da zu holen ist. Aber in der Gemeinde, kann denn das wahr sein? Diebstahl in der Gemeinde? Wo fängt Diebstahl eigentlich an? Gut, unkorrekte Steuererklärung. Was geht's los draußen? Ne? Oder Diebstahl an geistigem Eigentum. Oder, ich traue mich das mal so zu sagen, ich nutze die Angebote, die Vorzüge meiner Gemeinde, aber ich beteilige mich nicht, weder finanziell noch irgendwo, dass ich meine Gaben einbringe. Darf man da Diebstahl sagen? Oder ich geize einem anderen die Ehre. Ehrgeiz nennt man das. Ne? Ich geize einem anderen die Ehre. Ich raube einem anderen die Ehre, die dem eigentlich zusteht. Ich schmücke mich mit fremden Federn. Das kann wehtun. Habe ich selber mal erlebt. Ich habe auch in einer anderen Gemeinde. Ich war also im Jubiläum und ich habe eine Bildersammlung gekriegt und habe daraus eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Und ich habe richtig Arbeit reingesteckt. Mit Animationen, war lustig zum Lachen. Das war richtig. Also ich habe Stunden, ich habe Tage da investiert, diese Präsentation zu basteln. Was ich nicht hatte, war ein Beamer, um es an die Wand zu werfen. Das hatte jemand anders aus der Gemeinde. Dann habe ich den die Präsi gegeben. Der hat die an die Wand gebeamt und hat es als seine Präsentation verkauft. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Fand ich nicht ganz fair. Habe ich mich bestohlen gefühlt. Kann man sagen, es war alles für den Herrn, alles in Ordnung. Aber es macht was mit einem. Mit mir jedenfalls hat es was gemacht. Oder ich mache Witze auf Kosten anderer. Ich raube ihr Ansehen zu meinen Gunsten. Wie schnell ist jemand so, der über den man immer mal so Witze macht? Ne? Das tut derart weh, wenn man der ist, über den Witze gemacht werden. Also Diebstahl ist ein weites Feld. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. In meiner ersten Gemeinde, jetzt kommt wieder eine Geschichte, aber das ist der Vorteil, wenn man in der dritten, vierten Gemeinde kann man immer erzählen. Also in der ersten Gemeinde, da kommt jemand aus der Gemeindeleitung, kommt eine gute Frau in mein Büro und sagt, pass auf, du kennst die ganzen Leute nicht, ich erzähl dir mal was. Und dann ist die mit mir das Gemeindeverzeichnis durchgegangen und hat mir zu jeder Person was erzählt. Das kann ja nett sein. Aber was sie mir erzählt hat, war außer bei der eigenen Familie, war alles negativ. Das waren alles Luschen. Das waren alles Leute, die können nichts, die machen nichts, die wollen nichts und so weiter. Ich habe dann nach der fünften, sechsten Person habe ich gesagt, du pass auf, lass mich bitte die Leute selber kennenlernen. Hat sie dann auch gemacht. Und dann habe ich auch so gedacht, es gibt so viel Gerede an unseren Gemeinden. Also vielleicht hier nicht, aber es gibt zu viel Gerede und manchmal auch getarnt nur fürs Gebet. Und dann wird irgendwas erzählt. Und die Frage ist, ob das wirklich immer hilfreich ist. Ist mir die Geschichte eingefallen, vielleicht kennst du die, von Sokrates, wo da einer zu einem weisen Sokrates gelaufen kommt und sagt, höre Sokrates, das muss ich dir erzählen wie dein Freund. Halt ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Manche nicken. Kennen Sie das alle? Wenn es alle kennen, brauche ich die Geschichte nicht. Na gut, dann mache ich weiter. Also, drei Siebe, fragte der andere verwundert. Ja, drei Siebe. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein. Ich hörte es erzählen. So, so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist die Güte. Ist, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, so doch wenigstens gut? Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil. Der Weise unterbrach ihn. Lasst uns auch das dritte Sieb anwenden und fragen, ob es notwendig ist, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig nun gerade nicht. Also, lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Achtet darauf, schreibt Paulus weiter, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Also Lüge, ungezügelter Zorn, Diebstahl, unangemessenes Reden kränkt den Heiligen Geist. Warum? Weil das dem Wirken und den Früchten des Geistes aber diametral entgegensteht. Und da steht, den Heiligen Geist kränkt das. Der zieht sich vielleicht auch zurück, der zwingt uns nämlich nicht. Vorhin beim Teufel war die Rede davon, dass der knechtet. Das macht der Heilige Geist nicht, der knechtet nicht. Aber wir tragen sein Siegel, lesen wir hier. Also das heißt, wir sind von ihm geprägt. Und das, diese Prägung, die soll sich in unserem Leben auch entfalten. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten, übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Da bin ich gestolpert über das Befreit euch. Ja, wenn das mal so einfach wäre, dann geht es gleich von Bitterkeit als erstes die Rede. Befreit euch von Bitterkeit. Das ist ja fast wie sei spontan, jetzt. Oder freudig, wenn jemand traurig ist. Kann man sich von Bitterkeit befreien? Das ist doch auch nicht hoppla hopp gewachsen von einer Minute zur anderen. Das ist über Jahre ist es gewachsen, wie so ein Dorngestrüpp, wie bei Dornröschen. Und da mal einer durchkommt, so ein Prinz. Befreiung beginnt, meine ich, mit einer Entscheidung im Herzen. Mit einer Entscheidung im Herzen, dass ich sage, ich will. Ich glaube, so beginnt Befreiung. Ich will. Zum Beispiel, ich will nicht länger meine Bitterkeit kultivieren. Das ist eine Entscheidung. Das ist noch nicht gleich weg, aber die Befreiung beginnt. Ich will nicht länger meine Bitterkeit kultivieren. Ich will meine Wut kanalisieren, zum Beispiel zu Gott hin, weil Gott hält das aus. Die Psalmen sind voll davon, dass Menschen neben ihrer Angst, neben ihrer Trauer auch ihre Wut hinschreien. Das ist eine gute Adresse. Aber ich muss es wollen. Ich will meine harten Worte eintauschen gegen sanfte. Klammer auf, auch wenn ich Sorge habe, dass die nicht so zünden, dass die nicht so ins Schwarze treffen. Klammer zu. Ich will stattdessen einüben eine konstruktive Kommunikation. Und ich will mit Menschen reden statt über sie. Ich will der Anfang der Befreiung. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Freundlich, mitfühlend. Vom anderen her denken und vom anderen her fühlen, mal zu probieren. Wie fühlt sich das an, wenn du das gesagt kriegst von mir? Ich tausche mal im Kopf die Rollen. Mich in den anderen hineinfühlen. Oder mich selbst im Licht Gottes sehen lernen. Und festzustellen, Mensch, ich bin vergebungsbedürftig. In jedem Vaterunser sprechen wir das aus, was uns im Alltag so schwer fällt. Wir bitten um Vergebung und wir gewähren Vergebung. Im Vaterunser tun wir das mit Worten. Und jetzt sollen wir es auch tun. Denn Vergebung schafft Raum. Schafft Raum im eigenen Herzen und in der Beziehung. Raum für Gutes, Raum für einen Neuanfang, für Gemeinschaft und für Ehrlichwerden voreinander. Mein Fazit. Der Text schließt seinen Appell mit dem Thema Vergebungsbereitschaft. Wohl, weil Gott weiß, dass wir bei diesem Anspruch der ganzen Sachen dieses Textes, dass wir da immer wieder dran scheitern werden oder hinter diesem Anspruch zurückbleiben. Daher ist Vergebungsbereitschaft der Schlüssel zur Einheit. Einheit leben lernen ist ja unser Wochenthema. Und Vergebungsbereitschaft ist die Voraussetzung dafür, dass wir einander in Liebe ertragen, wirklich in Liebe ertragen. Nicht im Status der Duldung und auch nicht im Modus des aus dem Weg Gehens. Liebe schafft positiv Raum für das, was unser Text als Negativfolie beschreibt. Liebe schafft Raum für Ehrlichkeit, für Sanftmut. Liebe ermutigt zum Engagement, zur Freigebigkeit und Großzügigkeit. Liebe schafft Wohlwollen und redet Gutes, entspricht unserem Siegel, unserer Prägung durch Gottes Heiligen Geist. Und Liebe ist freundlich, mitfühlend und immer wieder vergebungsbereit. Es klingt nach einer Lebensaufgabe, und das ist es wohl auch, aber eine lohnenswerte. Es wird uns selbst gut tun, es wird unseren Gemeinden gut tun, unser Miteinander gut tun. Und Gottes Geist ist und bleibt dabei, als das Siegel, das uns prägt.